das bestätigt auch unser heutiger Gast, Silja Rosa Schletterer, die sich und ihr Wirken dem Ziel verschrieben hat, die Lyrik einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Dazu hat sie 2025 das Format der Lyrik-Sprechstunde auf Instagram ins Leben gerufen, das wir, Rebecca und Irene, in dieser Podcast-Folge aufgreifen wollen. Entstanden ist ein Gespräch rund um Poesie, Lesen und Schreiben, gespickt mit eigenen Gedichten und Lyrikempfehlungen und abgeschlossen durch das Trakel-Orakel. Was das ist, hört selbst.
Silja Rosa Schletterer, so stellte sie Michael Vogel einmal in einer Moderation vor, ist nicht aus dieser Welt, sie kam in unsere Welt zu unserem großen lyrischen Glück. So einen lyrischen Satz mit harten biografischen Fakten zu brechen ist schade, aber dennoch. Silja Rosa Schletterer studierte Literatur und Musikwissenschaft in Innsbruck und ist als freiberufliche Autorin, Lyrikerin und Kulturvermittlerin in Innsbruck tätig. Sie organisiert das internationale Lyrikfestival Worte mit, das alljährlich im Juni stattfindet, setzt sich als Vorstandsmitglied der IG Autorinnen, Autoren Tirols für die Anliegen der KollegInnen ein. Ihr vorderstes Ziel ist es, Lyrik einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Sie ist aber nicht nur Literaturvermittlerin, man könnte auch sagen Lyrik-Influencerin, sondern selbst erfolgreiche Lyrikerin. Ihr erster Gedichtband Azurton Nähe Flussdiktate ist 2022 bei Limbus erschienen. Der zweite Gedichtband Entschämungen Körperkantate folgte 2025. Darüber hinaus sind Gedichtpublikationen in verschiedenen Zeitschriften und Anthologien erschienen. Sie schreibt Rezensionen, gibt Workshops, moderiert, ist unermüdlich im Zeichen der Literatur unterwegs. Habe ich was vergessen?
Ich bin gerade sehr müde, weil dieses besagte Festival gestern das letzte Finale.
Aber das beweist eigentlich die Korrektheit dieses letzten Satzes. Du bist unermüdlich im Zeichen der Literatur unterwegs, weil du sogar nach dem letzten Festivalabend gestern heute hierher gekommen bist, um mit uns eine Podcast-Aufzeichnung zu machen.
Alles für die Poesie.
Immer.
An dieser Stelle danke für die Einladung. Es macht jetzt schon sehr viel Spaß. Ich freue mich auf das Gespräch. Lyrik-Influencerin ist auch ein cooler Name. Vielleicht zitiere ich die.
Sehr gut.
Steigen wir vielleicht gleich damit ein, was das so heißt, wenn du als Lyrik-Influencerin aktiv bist. Es gibt die Lyrik-Sprechstunde. Das ist ein offenes Gesprächsformat rund um Poesie, Lesen und Schreiben. Entstanden ursprünglich auf Instagram 2025. Was ist die Lyrik-Sprechstunde? Warum hast du die ins Leben gerufen?
Die Idee kam eigentlich schon 2024 in einem Interview. Da habe ich mir auch gesagt, dass ich total gerne Lyrik empfehle. Oder eigentlich noch einen Schritt davor. Die häufigste Frage, die man irgendwie bekommt, ist, mit welcher Lyrik fängt man an und gibt es ein Band, mit dem man am besten einsteigt in die Lyrik. Und dann habe ich gesagt, ja, dass ich das schwierig finde, weil ich glaube, dass es für jede Person den Lyrikband gibt, der jetzt gerade von der Person gelesen werden will. Und dass es aber abhängt von der Person und von der Zeit und dass man das nicht allgemeine Antwort sagen kann, das ist ein Lyrikband. Und dass man es in meiner Zeit, ich habe ja mal in der Buchhandlung während meinem Studium gejobbt und hat es mir immer sehr viel Freude gemacht, Leute ein Lyrikband anzudrehen. Und auch beim Lyrikfestival, ich verkaufe wahnsinnig gern Lyrik. Und ich finde es so schön, auf die persönlichen Eigenschaften und auf die Vorlieben einzugehen, weil eben, es hängt davon ab, was macht die Person gerne, welche Hobbys sind da, was liest sie sonst gerne, und dann ein Lyrikband zu finden. Und dann habe ich so eigentlich im Schmäh gesagt, ja, also ihr könnt mir gerne Fragen stellen und ich werde was für euch finden. Und in diesem Interview kam dann die Idee auf, hey, es wäre doch total eine coole Idee, sowas wie eine Lyriksprechstunde zu erfinden. Und deswegen habe ich jetzt fast ein Jahr lang auf Instagram monatlich das angeboten, dass man mal Fragen schicken hat können oder sagen hat können, ja, ich würde gern einen Lyrikband zum Thema XY oder eine Frage zum lyrischen Leben, zum Leben in der Lyrikszene und dass ich die dann beantworte. Genau, und das habe ich jetzt ein Jahr lang gemacht und jetzt schaue ich gerade, wie das Format weitergeht. Und genau so ist es entstanden. Eigentlich aus dieser Frage, wie beginnt man mit Lyrik? Ja, und eben auch dem Wunsch, die Vorurteile, die sehr groß sind nach wie vor gegenüber der Gattung Lyrik, aufzubrechen und zu widerlegen.
Mhm. Auf die Vorurteile kommen wir sicher noch zu sprechen im Laufe unseres Gesprächs. Du hast dieses Format der Lyrik-Sprechstunde jetzt auch innerhalb des Lyrik-Festivals Worte heuer das erste Mal live gemacht. Es ist inzwischen etabliert und wir haben uns eben vorgenommen, das auch in einer Podcast-Folge eben zu machen und auch auf diese Art und Weise sozusagen zu verbreiten. Die erste Frage damals, wenn ich das richtige Video gefunden habe, das ist die allererste Lyrik-Sprechstunde, dann war die erste Frage, wie liest man Gedichte richtig? Mit der würde ich jetzt auch gleich mal beginnen. Wie liest man Gedichte richtig? Oder gibt es also richtig, ich glaub, und falsch?
Das Wichtige dabei ist eben mal die Kategorie richtig und falsch abzulegen. Und ich glaube, das ist eines der ganz wichtigen Sachen, wenn es um Lyrik geht. Kaum eine Gattung erzeugt so viel Angst, etwas falsch zu machen, wie die Lyrik. Und deshalb, für mich gibt es keine falsche Art, Lyrik zu lesen. Es gibt vielleicht eine annähernd falsche Art, wenn man meint, man müsse alles verstehen. Und ich glaube, ich habe damals so etwas Ähnliches gesagt, jedenfalls meine Notizen sagen das, dass man das auch irgendwie mit dem Verkosten von Wein, jetzt egal mit oder ohne Alkohol, aber dass man möglichst viele Sinne aufmacht und dass man einen Wein nicht nur hinunterleert, sondern dass man die Farbe des Weines anschaut, den Wein auch mal durch die Nase verkostet, dann schaut, was schmecke ich denn alles. Und ich glaube, das ist schon mal ein guter Ansatz, Lyrik zu begegnen mit möglichst vielen Sinnen. Das heißt, nicht nur die reine Verstehensebene, sondern auch, wie klingt das Gedicht, quasi die musikalische Ebene aufzumachen, auch die visuelle Ebene. Was sagt mir das Gedicht, wenn es ein Kunstwerk wäre? Was sagt mir das Gedicht, wenn es ein Musikstück wäre? Was es ja auch alles ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ganz wichtig eben diese Angst, die doch leider auch in unseren Schulsystemen immer noch sehr häufig vermittelt wird, dass es darum geht, die richtige Interpretation zu finden. Als ob es nur eine richtige Interpretation gäbe, die es zu finden gilt. Und dass dadurch sehr viel Angst, immer noch Angst, eigentlich Angst vor der Gattung gezüchtet wird. und dass man eben diese Angst vor diesem richtig und falsch ablegt. Und ich glaube, das ist mal der erste richtige Schritt zu einem, unter Anführungszeichen, richtigen Lesen von Lyrik.
Du hast ja diese Lyrik-Sprechstunde beim Worte-Festival auch gemacht und hast jetzt auch eben schon über ein Jahr das über Instagram betrieben. Gab es da Fragen, die dich selber überrascht haben, oder an was kannst du dich da besonders erinnern?
Ja, es gibt schon spannende Fragen, mit denen man nicht so rechnet. Aber jetzt so eine richtig überraschende Frage, da muss ich jetzt kurz nachdenken. Ich habe mir im Vorfeld auch eher Gedanken gemacht, welche Frage häufiger kam. Es waren doch jedes Mal sehr unterschiedliche Fragen. Ja, es gab schon witzige, wo ich dann schon auch irgendwie ein bisschen suchen habe müssen. Zum Beispiel gibt es Gedichte mit Nachtschichtbezug oder Gedichte mit Weltraumbezug.
Wie recherchierst du oder wie suchst du
Gedichte da? Und Krimi. Mhm. Genau, Gedichte, die zu Stephen King passen und so. Also es macht dann schon Spaß auch. Häufige Fragen sind eher sehr allgemein gewesen. Also eben so Gedichte zur Nacht oder politische Lyrik, Gedichte zum Thema Mutterschaft. Und eben sehr häufig kamen schon Fragen, wie liest man Gedichte richtig, wie beschreibt man Gedichte richtig, immer dieses. Und da merkt man schon, wie sehr diese Angst vor diesem richtig und falsch da ist, weil sehr oft das Adjektiv richtig noch dabei war.
Ja. Okay.
Oder ja, auch der Bezug zur Musik, das war auch sehr häufig.
Wenn du jetzt so nach Empfehlungen gefragt wirst zu bestimmten Themen oder Bezügen in Gedichten, wie suchst du da? Ist das einfach ein riesiger Lektüreaufwand oder wie recherchierst du jetzt Gedichte zur Nachtschicht zum Beispiel?
Ja, also man hat ja schon irgendwie eine Ahnung, wo was drinstehen könnte, weil man ja ungefähr, ja, also ich habe auch eine relativ große Lyrikbibliothek bei mir. Natürlich ist das jetzt keine wissenschaftliche Recherche und natürlich keine Recherche, wo ich sage, ich habe jetzt alles durchgesucht, das sind schon Sachen, die mir
jetzt einfach... Das geht nicht.
Ja. Also halt Gedichte oder AutorInnen, die mir jetzt einfallen, in einer gewissen Vorlaufzeit, aber natürlich könnte man zu jeder Frage eine wissenschaftliche Recherche machen und eine Abhandlung machen.
Aber genau darum geht es ja nicht. Das soll man ja nicht, sondern einfach
mal... Ja doch, also ich sage jetzt nicht, dass man das nicht machen soll, aber es geht halt auch um andere Zugänge. Und ich finde, wenn es um Lyrik geht, sieht man halt vor allem diesen wissenschaftlichen Zugang und der verhindert halt auch einen anderen Zugang. Und jede Kunstart will ja nicht nur analysiert werden, sondern will berühren und berührt ja auch. Ich vergleiche den Umgang mit Gedichten auch sehr gerne mit dem Meer. Man kann, und das ist auch total empfohlen, man kann Tiefseetaucherin werden und man kann auch Meeresbiologie studieren. Und das ist total spannend und auch wichtig, dass man das macht. Und da findet man total schöne Sachen. Aber man kann auch einfach sagen, ich bin ein Meermensch und ich fahre zum Meer und will da einfach eine halbe Stunde stehen und dem Meer zuhören. Und muss deswegen noch nicht wissen, was in der Tiefsee wohnt. Und ich muss auch nicht die physikalischen Gesetze des Meerwassers beschreiben können. Aber ich kann dastehen und berührt werden. Und das reicht auch schon.
Sehr schön. Ich finde, das ist an sich schon wie ein Gedicht, wie du das jetzt erklärt hast.
Das führt dazu, dass man die nächste Frage vielleicht leicht umformuliert. Wann warst du denn das erste Mal am Meer, beziehungsweise kannst du dich an deine ersten Lyrikbegegnungen erinnern? Gab es Gedichte, die für dich als Kind schon prägend gewesen sind? Erste Strandurlaube zum Beispiel.
Also ist jetzt das Meer eine Metapher gerade?
Ja.
Oder
ja.
Wirklich?
Okay.
Ja, also wenn es als Metapher gilt, dann ist es auch vorbei, ja. Also wenn ich das jetzt nicht als Metapher lese oder höre diese Frage und wirklich beantworte, dann war mein erster Meerbesuch sehr, sehr spät, erst während dem Studium. Aber ich hatte eine sehr große Meersehnsucht schon immer in mir und das Meer hat eine große Rolle gespielt. Eher als Sehnsuchtsort, aber nicht als real erlebtes. Und ich habe das Meer als erstes gehört und gespürt, bevor ich es gesehen habe. Das war auch sehr schön. Und ich finde, das kann man auch als Metapher für Gedichte eigentlich verwenden dann. Weil es, glaube ich, auch mal ganz schön ist, wenn man sagt, ich höre einfach nur Gedichte und ich spüre sie, bevor ich sie wirklich sehe und verstehen will. Das ist vielleicht noch ein nächster Punkt. Ich würde noch ganz gerne was sagen zu Musik und Lyrik. Aber jetzt zurück zur Frage. Genau, aber wenn man es als Metapher sieht, ja, also das Lesen und auch das Lesen von Lyrik hat eigentlich schon relativ früh begonnen. Also ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo es sehr viel Literatur gab. Und auch mein Beginn hängt sehr eng mit Musik zusammen, weil bei mir das so ein bisschen schumanesk war. Es war immer Literatur und Musik da. Und deshalb bin ich primär, glaube ich, auch über die Gedichtvertonungen zur Lyrik gekommen oder auch dem ersten Versuchen, irgendwie Gedichte zu vertonen. Und da habe ich, glaube ich, erst Gedichte so richtig nochmal anders verstanden. Ja, und dann gab es drei Momente, die wichtig für mich waren. An einen ersten Moment kann ich mich erinnern, wo ich die Ode an die Freude verstanden habe. Oder verstanden, jetzt habe ich auch das Verb verwendet. Und das war ein total spezieller Moment, weil ich habe das immer mitgesungen und irgendwann kam halt einfach begriffen, okay, das beschreibt eigentlich alles die Freude. Und davor habe ich da halt eigentlich total eine andere Theorie gehabt, was in dem Gedicht drin steckt. Also ich habe halt die Worte sehr viel enger gelesen und da war ich aber noch sehr jung, also ich weiß nicht mehr genau, was ich da gelesen habe, aber es war so ein Aha-Moment, dass ich angefühlt hatte, als hätte ich irgendwie ein Rätsel geknackt. Dann das Zweite, Das war eine Anthologie von Das Gedicht. Das war das erste Mal, dass ich, glaube ich, so bewusst, okay, ich lese jetzt zeitgenössische Lyrik. Und dann gab es einen Moment, und das war hier in Innsbruck, und das war das erste Mal, dass ich in eine Buchhandlung ging mit dem Vorsatz, ich kaufe jetzt zeitgenössische Lyrik. Ich wusste zwar noch nicht was, aber ich gehe jetzt da rein und kaufe zeitgenössische Lyrik. Und dann habe ich von der Nalia Fragmente von C.W. Bauer gekauft. Das war so mein erster selber gekaufter Lyrikband. Obwohl ich davor natürlich schon Lyrik gelesen habe, aber so dieses, okay, ich gebe jetzt mein Taschengeld. Und das war ja schon, das ist jetzt kein so Billigbuch, also das war ja schon. Und das war schon sehr speziell. Genau, das waren jetzt drei private Lyrikmomente. Aber es war jetzt gar nicht genau die Frage, gell? Die Frage war, wie das ausgeht, doch eigentlich schon bis
gerade. Eigentlich schon, aber was ich jetzt noch gerne wissen möchte, weil wir schon beim Privaten sind, wo war das erste Mal am Meer?
Bei mir im Zimmer. Ach so, das wirklich?
Ja. Weil das können wir dann auch schneiden, aber ich will jetzt wissen, wo du das Meer gehört und gespürt hast und dann gesehen.
Das Meer in meinem Zimmer, das ist aber auch schön.
Das Meer in meinem Zimmer ist schön, ja.
Schau, haben wir schon einen Titel für nächsten Gedichtband.
Ja, weil ich glaube...
Jesolo.
Na. Ich muss jetzt da kurz nachdenken, wie der Ort hieß. Ich bin auch mit Freunden, haben wir was Verrücktes gemacht. Wir sind von Campingplatz zu Campingplatz bis Neapel. Und das erste Mal, das war so auf halber Strecke, da waren wir auf einem Campingplatz und bis wir halt das Zelt aufgestellt hatten, war es dunkel. Es war ziemlich nah am Meer und wir sind dann so zu weit noch hin und ich habe es halt gehört und gespürt und es war voll ein schöner Moment. Und das zweite Mal war dann wirklich, wo wir kurz vor Neapel ankommen und es lief mich Michael Kiwanuka im Radio. Genau, und da habe ich es zum ersten Mal gesehen.
Mhm. Und es gibt eine Verbindung zu...
Bozzuoli, glaube ich, war das. Ja.
Eine Verbindung zur Musik, die hast du jetzt schon irgendwie...
Mehrfach
genannt. Und du hast eben auch Musikwissenschaft studiert. Wie ist es mit Musik und Lyrik?
Ja, da habe ich auch so eine ähnliche Theorie. Also, nein, nicht Theorie, aber ich erzähle es gern. Ich habe eine Theorie. Und zwar, meine Theorie ist, wenn man Musik so lehren würde, wie man Lyrik lehrt, oder würden vielen Leuten die Lust abhanden, würde die Lust verschwinden, Musik zu hören. Und ich glaube, ich kann so viel Theorie reinpacken, dass man keine Lust mehr hat, Ö3 aufzudrehen. Und wenn man es dann vergleicht, würde es halt dann so ausschauen, dass man sagt, okay, jetzt höre ich das Musikstück an und du hörst dann den harmonischen Verlauf. Und wenn du jetzt nicht hörst, dass im dritten Takt das eine harmonische Modulation ist, dann bist du eigentlich zu dumm, um Musik anzuhören. Und du hast jetzt gehört, das ist jetzt die zweite Umkehrung vom Akkord, nicht die erste, oder? Also ist ja klar. Und jetzt lernen wir als erstes mal die ganzen Modulationen und wir lernen die ganzen Bezeichnungen, wie man die Akkorde bezeichnen könnte. Und dann hören wir Musik an. Mhm. Und so macht man das ja auch nicht. Mhm. Und deswegen vergleiche ich das auch sehr gern und sage, jetzt hört doch mal Musik gleich an, wie ihr Lyrik anhören könntet. Mhm. Oder hört Lyrik an, als ob es ein Musikstück ist. Und Lyrik kommt ja daher, also Lyrik kommt ja von Lyrikos zur Lyra gesungen und im Grunde ist das ja nichts anderes als ein Popsong. Mhm. Und da denken wir auch nicht in erster Linie, habe ich jetzt jeden Verse verstanden, sondern ich sage, boah, das macht irgendwas mit mir und ich lasse mich reinfallen. Mhm. Oder ich verbinde damit persönliche Erinnerungen und das ist auch gut so. Und ich muss deswegen nicht die ganze Songstruktur weder auf textlicher noch auf musikalischer Ebene davor analysieren, bevor ich sagen kann, ich darf das anhören. Und ich habe das Gefühl, das ist in der Lyrik leider oftmals noch so, dass das so gleichgesetzt ist. Ich darf erst was fühlen, wenn ich es verstanden habe. Und das ist sehr schade.
Mhm. Viele denken ja bei Gedichten zuerst an Gedichtinterpretationen aus der Schule. Ist es überhaupt noch irgendwie zeitgemäß, Gedichtinterpretationen in der Schule zu machen? Oder was sind deine Ideen dazu? Sollte man das ganz umkrempeln, den Unterricht?
Ja gut, das ist jetzt natürlich ein sehr großes Thema, weil natürlich auch Lehrpersonen es gerade sehr schwer haben. Und es ja leider eigentlich schon so ist, dass man per se froh sein muss, wenn Lyrik vorkommt. Aber ich finde schon, dass man eigentlich das, was man mit Lyrik lehrt, am besten, finde ich, mit Werbesprüchen machen sollte. Weil ich finde es total wichtig, dass man rhetorische Figuren erkennt, dass man sich mit dem Gefühl von Metrum auseinandersetzt. Total wichtig, weil es wichtig in unserem Alltag ist, dass wir diese Tools haben, aber bitte nicht an der Lyrik ausleben. Nehmt irgendwie Werbesprüche und macht das daran fest, oder politische Reden und macht das daran fest, was hier sprachlich, welche Werkzeuge hier verwendet werden, damit wir sie erkennen können. Aber nicht an so einer Gattung Lyrik, die sich eigentlich per se gegen eine einfache Interpretation stellt und macht nicht in der Lyrik das kaputt, was eigentlich ihr revolutionäres Potenzial ist. Ja, das wäre mein Wunsch. Und wenn man Lyrik präsentiert, dass es mehr darum geht, was sagt mir das, oder selber ins Tun zu kommen, selber ins Schreiben zu kommen, zu einer Lyriklesung zu gehen, ins Erfahren einfach reingeht und nicht der erste Zugang über die richtige Analyse. Mhm. Analysiert Werbesprüche, bitte.
Also es hat sich ja schon, zumindest nach meinem Eindruck, und es gibt ja auch irgendwie Beobachtungen so, dass sich die Lyrik gerade in den letzten Jahren schon irgendwie mehr hervortut und auch bei jungen Menschen beliebter wird. Sie ist präsent auf Social Media, es gibt immer mehr Veranstaltungen dazu, Lyriklesungen, wo auch viele junge Menschen kommen. Also wie erklärst du dir das, oder was liegt es vielleicht an unserer Zeit, dass Lyrik irgendwie gerade wieder einen Aufschwung erlebt? Oder ist es nur wegen der Kürze, weil die Leute keine Aufmerksamkeit mehr haben für längere Texte?
Ja, also ich habe schon vor 10 Jahren gesagt, dass ich glaube, das wird kommen. Und ich bin natürlich sehr, sehr happy, dass das wirklich auch passiert. Ich finde, im internationalen Bereich, aber auch im deutschsprachigen Bereich kann man das wirklich sehen. Auch unser Publikum beim Festival wächst und wird tendenziell auch eine Prise jünger, was wirklich besonders ist so im Betrieb. Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Ich meine eben, ich bin ein sehr großer Lyrik-Fan, wie man es vielleicht ein bisschen durchgehört hat. Natürlich ist das für mich deswegen sehr, sehr logisch. Also ich meine, why not? Ja, ich glaube, eine Sache ist schon, dass man eben in dieser Komprimiertheit sehr viel aussagen kann. Und das kommt natürlich eben unserer Social Media geprägten Zeit sehr zugute, auch der Aufmerksamkeitsspanne. Aber ich glaube, es ist auch noch was anderes dahinter, nämlich eben diese Kraft, die dann auch drin wohnt. Und ich glaube, dass Lyrik auch in Zeiten, wo in bedrängten Zeiten sehr viel geben kann, und das merkt man jetzt auch, weil da drin auch eine, jetzt wird es vielleicht ein bisschen kitschig, wenn ich drüber rede, aber ich finde schon, dass in dieser Komprimiertheit auch eine Kraft wohnt und ein Vibrieren wohnt und dass eine Leuchtkraft entwickeln kann, die uns auch durch dunklere Zeiten tragen kann. Und eben auch diese revolutionäre Kraft, dass es eben, dass sie sich gegen jegliche einheitliche Interpretation stellt. Und ich finde, das ist auch für unsere Zeiten so wichtig, wo es so die Polarisierung so zunimmt und diese eine Aussage gegen die andere Aussage. Und ein gutes Gedicht stellt sich da eigentlich dagegen und sagt, es gibt nicht nur die eine richtige Interpretation. Und wenn das jemand behauptet, werde ich ihm das Gegenteil beweisen. Und das finde ich auch gesellschaftspolitisch sehr, sehr wichtig gerade. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung, ein Zitat von Ale Steger aus seiner Rede zur Poesie, die heutige Rede zur Poesie. Da hat er gesagt, die Sprache der Poesie verweigert sich jeder Intention. Poesie will nicht etwas sein, sie ist einfach. Und solche, sie ist einfach, Punkt. Oder es geht nur weiter, und als solche ist sie reine Freiheit, reine Verbundenheit, reiner Hauch, das Offene, die reine Wunde. Und ich möchte eben das noch ergänzen, weil ich finde es auch schwierig, wenn man Poesie verzwecken will zu was oder sagt, sie hat diese Aufgabe und deshalb ist es wichtig. Ich glaube, das ist ja auch das Schöne an ihr, dass sie sich dem Verzwecken widersetzt. das heißt auch jeglicher Argumentation, wieso man sie liebt, wie bei jeder Liebe auch. Mhm. Genau.
Aber gegenüber der Lyrik gibt es ja auch sehr viele Vorurteile, ein paar haben wir schon angesprochen, vielleicht kommen wir noch auf ein paar andere. Eins davon ist ja, dass Gedichtbände unverkäuflich sind. Also das ist sowas, das ich schon sehr früh im Studium so vermittelt gekriegt habe. Also wir machen Prosa, wir machen Dramatik, wir machen Lyrik, Klammer auf. Lyrik übrigens, das ist das, was eigentlich keiner kauft. So von Anfang an irgendwie ist es so vermittelt worden. Und das steht ja auch in einer Diskrepanz, wenn man sich überlegt, wo einem überall Lyrik begegnet. Also es ist eben, du hast es eh schon angedeutet, sehr präsent, auch im Alltag, wo einem Lyrik begegnet. Und man kann sehr viel Lyrik konsumieren, sage ich jetzt einmal, oder genießen, wie auch immer, sich zu Gemüte führen, ohne dass es was kostet. Aber schlussendlich wollen und müssen auch die Menschen, die Lyrik machen, davon leben. Also vielleicht können wir auch ein bisschen über die Strukturen sprechen, die da irgendwie eben da sind. Und die Frage eben, stimmt es überhaupt deiner Wahrnehmung nach, dass Lyrikbände unverkäuflich sind? Ist das überhaupt so? Oder ist der Trend, den Rebecca gerade angesprochen hat, schlägt sich das auch nieder auf Verkäufe? Und ist das überhaupt wichtig? Sind die Verkäufe wichtig oder gibt es im Bereich der Lyrik andere Dinge, auf die man stärker setzt als Lyrik-Schaffende, Schaffender?
Okay, das sind in viele meinem Fragen. Kopf habe ich jetzt gerade 5 Fragen,
glaube ich. Sorry.
Ich versuche, also angefangen hat es mit den Vorurteilen, ja. Oder? Oder sollen wir
ja.
Ja. Also ich glaube, die häufigsten Vorurteile, die mir begegnen, also das häufigste ist wirklich, du schreibst Lyrik, ja, verstehe ich nicht. Das zweite ist, eben, man muss Lyrik richtig verstehen. Dann natürlich eben, Lyrik ist eh unverkäuflich. Lyrik, das haben vor allem die geschrieben, die jetzt tot sind. Mhm. Ich finde, das ist allgemein ja bei AutorInnen so, deswegen ist es auch so wichtig, dass sie irgendwie in die Schulklassen, die Universitäten kommen. Aber in der Lyrik ist das nochmal stärker, weil halt da doch die Trias irgendwie Schiller, Goethe, Rilke so hochgehalten werden, immer noch. Und ja, das sind, glaube ich, die häufigsten Vorurteile, die mir begegnen. Nein, und dann gibt es noch ein Vorurteil, das ist, oh, das ist auch sehr, sehr, oh, und das macht mich fast am wütendsten. Lyrik, das ist ja sowas, so eine Innenschau, ja? Also es ist quasi dem Tagebuch am nächsten. Und da geht es so viel um Innerlichkeit und da Das finde ich, weil das finde ich eine sehr, sehr verbreitete Meinung und die ist schon eigentlich auch sehr diffamierend. Weil Lyrik hat auch sehr viel mit Sachbuch zu tun und sehr viel mit intensiver Recherche, sehr viel mit Musik. Also ich würde die Lyrik nicht neben ein Tagebuch stellen von der Nähe her oder wie ich die Lyrik-Szene auch wahrnehme. Genau, das wären jetzt mal die häufigsten Vorurteile, die mir einfallen. Dann eben natürlich die Konstante von Enzensberger. Es werden, wie heißt das Zitat noch ganz genau, es werden nur 10 Bücher verkauft und von einem Buch und 90% davon von Kolleginnen. Mhm. Ja, also 2 Sachen, die das ein bisschen widerlegen. Robert Renk, der auch das Festival mitgegründet hat, hat ja auch das Prosa-Festival und er sagt, im Vergleich zum Prosa-Festival wird beim Lyrik-Festival viel mehr Umsatz gemacht mit Büchern. Mhm. Und deswegen finde ich, das stimmt nicht. Es kommt darauf an, wie du es vermittelst und wo du es hinstellst. Und natürlich, wenn in einer Buchhandlung 99% andere Bücher stehen und dann vielleicht Rilke und noch ein Band von der Nachbarin, die ein Buch geschrieben hat, ist jetzt kein Wunder, dass nicht so viel Lyrik verkauft wird. Und die Gattung ist, glaube ich, am sehr vulnerabel und sehr, also da merkt man halt sofort, wie ein Buch vermittelt wird. Mhm. Deswegen bin ich der Überzeugung, dass Lyrik andere Vermittlungsarbeit braucht wie andere Gattungen. Dass man darauf eingehen muss, auch in der Schule, in der Uni, dass man eben sagt, es gibt nicht nur den Roman als Literaturgattung, es gibt ganz verschiedene Gattungen und jede Gattung braucht, hat auch ihr eigenes Habitat, wo sie sich wohlfühlt, wo sie überleben kann. Ja. Genau, das war dann die Frage, wie sich Buchverkauf Ja, ich finde schon, dass man auch merkt, dass der Buchverkauf ein bisschen nach oben geht und dass man das auch erlebt, dass Menschen nach Lyrikbänden fragen. Jetzt so zum Betrieb, natürlich ist es nach wie vor schon so, dass es eine andere Auflagenstärke ist. Also wenn man mit Kolleginnen spricht und sie erzählen von der ersten Auflage und wir Lyrikerinnen erzählen halt von der ersten Auflage, ist dann meistens auch bei einer guten Auflage eine Null dazwischen. Also wir sagen, boah, echt, erste Auflage ausverkauft. Lächeln die halt und das ist halt so ein Prozentsatz von ihrer ersten Auflage. Und da startet man halt sofort mit einer anderen ersten Auflage rein. Und das ist schon nach wie vor so. Das heißt, wir leben nicht vom Buchverkauf. Also es gibt wenig Bände, die wirklich so eine Auflage haben weltweit, dass man davon ansatzweise leben könnte. Deswegen sind wir halt sehr angewiesen darauf, dass es Veranstaltungen gibt. Das heißt, wir sind eigentlich mehr MusikerInnen vom Einkommen her. Wir verdienen mit den Auftritten, mit den Performances. Oder eben auch von einer anderen Förderlandschaft. Also wir haben die gleiche Förderlandschaft, aber wir sind umso angewiesener darauf, weil wir davon nicht leben können. Also ein Vergleich: bei uns ist eine erste Auflage von einem Buch mit 400 Stück wirklich hoch. Und wir kriegen 5-10% von dem Buch, das um die 15-20 Euro kostet. Also dann kann man sich schon mal ausrechnen, dass das einfach ein schönes Zubrot ist. Mhm. Ja. Also ich habe mich darauf eingestellt, dass es ein Essen ist. Also Pommes gehen sich immer aus. Manchmal reicht es auch fast für eine kleine Party mit mehr Leuten. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass der Buchverkauf einen den Lebensunterhalt zahlt. Genau, deswegen sind wir auch kreativ im Überleben. Aber so sieht eigentlich der Betrieb aus. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass es Bühnen gibt, wo wir auftreten können.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass das auch so eine Art self-fulfilling prophecy ist, im Buchhandel zum Beispiel, dass die Buchhändlerinnen davon ausgehen, ja, die Leute wollen ja nur Romane lesen und dann bietet man halt auch die Romane groß an. Und wenn man das vielleicht anders angehen würde, würde es auch vielleicht anders aussehen. Das fängt halt bei den Verlagen schon an. Ja. Die sagen, den nehmen wir gar nicht ins Programm, diesen Lyrikband vielleicht, und setzt sich dann sofort. Also vielleicht ist es vielleicht auch ein Problem des Betriebs, des Marktes.
Ja. Das so als Liebhaberei gesehen wird, oder? Das leisten wir uns. Als Verlag leisten wir uns einen Lyrikband in der Saison oder so. Und ja. Aus dieser Ecke.
Total, ja, das kann ich nur unterstreichen. Mhm. Und eben, es braucht halt auch eine andere Art von Vermittlung. Aber wenn die passiert, dann geht es auch auf.
Ja.
Ja, und eben, wir hatten ja beim diesjährigen Festival Gioconda Belli da. Und da haben sich, also jeglicher Lyrikband, den wir bekommen konnten, war innerhalb von, also schon im Vorfeld wurden die gekauft. Und nach der Lesung, die haben sich halt um diese Lyrikbände gestritten. Also es gibt die Situationen, es kommt darauf an, wie man sie vermittelt und wen man aussucht. Und es gibt die Erfolgsgeschichten schon.
Das Tolle ist ja auch, dass bei einer Lyriklesung man ja den Vorteil hat, dass man zum Beispiel, also von einem Roman zum Beispiel, kann man ja immer nur Ausschnitte lesen. Aber das Tolle ist ja bei Lyrik, dass man ja die Gedichte selber in ihrem ganzen in ihrer Länge sozusagen und in dem Klang auch erleben kann, was ja sehr wichtig ist bei der Lyrik.
Ja, total.
Also ist das durchaus ein anderes Erlebnis auch.
Jetzt ist mir der Punkt eingefallen. Du hast gemeint, dass Lyrik so im Alltag präsent ist. Das wollte ich auch noch unterstreichen, eben von dem, dass wir den Radio aufdrehen und eigentlich Gedichte hören, bis zu Werbeslogans, die ja auch Anleihen oder Zitate von oft, also kommen ja auch manchmal Gedichtzeilen vor, oder Todesanzeigen, oder ja, was, wenn es uns wirklich schlecht geht, in den Bruchstellen des Lebens, kommt meistens Lyrik vor und uns ist das gar nicht klar. Eben, wenn es um Trauer geht, fehlen einem eigentlich die Worte und wir uns da bleibt dann meistens die Lyrik übrig. Mhm. Es ist kein Wunder, dass Silke eine der häufigsten Zitate auf Todesanzeigen ist. wenn wir verliebt sind, wer versteht uns mehr als ein Love-Song oder ein Liebesgedicht? Das, also immer wenn es, finde ich, wirklich zu den Bruchstellen und zu den Kernstellen des Lebens geht, taucht auch Poesie in unserem Alltag auf und wir sind uns sehr selten wirklich bewusst, dass wir jetzt mit Lyrik zu tun haben. Mhm. Genau, das wollte ich noch betonen.
Mhm. Und du hast vorhin auch gemeint, dass eins der Vorurteile eben ist, dass es unverständlich ist oder so und darauf hingewiesen, dass man eben nicht so an Gedichte herangehen soll, dass man sie verstehen will. Gibt es Gedichte, also oder hast du solche Leseerfahrungen, wo dich ein Gedicht irgendwie verliert oder wo du sagst, das ist mir jetzt irgendwie zu komplex oder damit kann ich nichts anfangen? Und also reicht dir der Klang immer aus oder gibt es Gedichte, wo du sagst, na, das lege ich jetzt weg, damit kann ich nichts anfangen?
Es gibt sehr oft auch Lyrik, wo ich mir denke, ja, das sagt mir jetzt nichts. Mhm. Oder will mir gerade nichts sagen. Und dann ist die Frage, will ich quasi dem auf die Spur gehen? Das ist der wie bei Menschen auch. Oder ich merke, ja, okay, wir sind nicht auf der gleichen Wellenlänge. Das kann sich ja aber in 3 Jahren auch ändern. Also ein Gedicht ist ja nie das Gleiche, dass man mit 7, mit 20, mit 50, mit 80 liest. Das wird ja immer ein anderes sein. Und manchmal kommen ja auch die Zugänge später. Und natürlich reicht nie nur eine Ebene aus. Das ist ja das Spannende am Gedicht, dass eben die verschiedenen Ebenen hineinfließen. Eben die musikalische Ebene, die visuelle Ebene, die Interpretationsebene, die sprachliche Ebene. Das sind ja ganz, ganz viele Ebenen, wie man einem Gedicht begegnen kann. Und es reicht nie nur eine aus. Und man wird immer noch andere Sachen finden. Genau, deswegen ja auch dieser Vergleich. Also ich finde nicht, dass die Analyse per se schlecht ist oder dass man dieses mathematische Lösen wollen von einem Gedicht nicht machen sollte. Das ist ja auch ein Zugang. Und wie man auch sonst in die Welt schaut, manchmal ist ja da irgendwie ein Rabbit Hole und man interessiert sich auf einmal irgendwie für die Blattläuse auf der Tomate und wälzt da 3 Bände dazu. Und so kann es einem ja dann auch mit so nett an Orpheus gehen. ja, aber man kann auch einfach mal sagen, okay, es sind Rosen am Balkon, die sind jetzt schön. Punkt. Aber dass eben beides da sein kann und dass das eine nicht das andere per se bedingen muss. Aber ich finde schon, dass es auch wichtig ist, sich in ein Gedicht hineinzubuddeln und die verschiedenen Ebenen der Analyse anzuwenden. Wie beim Meer eben auch.
Ja. Sollen wir ein bisschen über dein eigenes Schreiben noch sprechen? Also du schreibst ja selber Lyrik. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen mitnehmen, wie das bei dir so ist? Wie entsteht ein Gedicht bei dir? Kommt da zuerst ein Gefühl ins Spiel oder ein bestimmtes Bild oder eine Idee oder ein Klang? Was ist da für dich ausschlaggebend?
Es kann beides sein, entweder ein Klang, der Klang eines Wortes oder der Klang, den man hört, oder ein Bild, das da ist. Und dann ist eigentlich, hängt, glaube ich, für mich Schreiben immer sehr mit Übersetzen zusammen. Irgendwie das, vielleicht ist das, denke ich mir gerade, ist das auch immer eine Art von Übersetzen. Also das irgendwie, das um Sprache ringen, das irgendwie versuchen darzustellen in Sprache. Und neben dem Ringen um Sprache natürlich dann auch das Spielen mit Sprache. Und das hat ja auch sehr was Lustvolles dann auch. Aber es gibt jetzt nicht einen Lösungsweg für ein Gedicht bei mir. Also es ist jetzt nicht immer gleich. Es gibt eben irgendwie passiert da ja auch was schwer greifbar ist. Da passiert etwas, das eigentlich total ungreifbar und unbeschreiblich ist. Und das ist auch das Schöne, dass da irgendwas passiert, was man eigentlich nicht ganz verstehen kann. Gerade am Anfang, also quasi, wenn es um Inspiration geht, wenn es um... Und das ist ganz interessant, weil da bin ich quasi vom Studium her und dann im eigenen Erleben vom Schreiben habe ich 2 ganz andere Ansichten auf den Schreibprozess. Weil als Schreibende muss ich sagen, da passiert wirklich was nicht ganz fassbar ist. Und so im Studium war man immer so, okay, es dieses ganze Hochleben lassen von Inspiration. Und ich meine, dieses 19. Jahrhundert Bild, der Turm und die Taube und so, das ist natürlich schon ein bisschen schräg, aber irgendwas passiert da, was man nicht greifen kann. Und danach kommt natürlich das Handwerkszeug und irgendwie die, das Arbeiten am Wort und am Text und dann schlussendlich am Buch. Und ja, und es gibt natürlich schon auch Wege, wie man zur Inspiration findet. Bei mir hängt auch immer sehr viel Recherche damit zusammen. Ja, und sehr viel Auseinandersetzung mit dem Thema dann. Aber quasi was so das Leuchten eines Gedichts ausmacht, da passiert etwas, was ich nicht ganz, was etwas Unfassbares auch ist. Ja, und dann geht es eben ans Arbeiten und dann schlussendlich ans Arbeiten an der Dreidimensionalität, dass man dann auch schaut, ja, wo sind die Bögen innerhalb vom Band und wo sind die Bezüge und die wo werden die Bilder aufgegriffen und die Motive und wie wird das zu einem Ganzen komponiert dann? Also, es ist also bei mir ist es nicht so und bei vielen anderen auch nicht, aber es gibt natürlich schon auch Sammlungen, die halt einfach nur Gedichte vom Jahre 70 bis 80 sind. Mhm. Dann ist das wahrscheinlich weniger so, dann steht halt jedes für sich, aber ich finde es schon spannend, wenn die Gedichtbände auch in sich eine geschlossene, spannende Form und haben und damit arbeiten.
Und woher weißt du dann, wenn das Gedicht fertig ist?
Da gibt es manchmal so ein Gefühl, das auch unbeschreiblich ist. Da weiß man dann, dass es fertig ist. Aber im Grunde gibt es von jedem Gedicht eigentlich Dutzende von Versionen. Und in den meisten Fällen ist es dann einfach eine Entscheidung, für welche man sich entscheidet bei mir. Weil es natürlich irgendwie so eine Tendenz auch in mir gäbe, ewig daran weiterzuarbeiten. Und so ähnlich wie das Gedicht, das man liest, ist nicht das gleiche mit 27 und 80, ist es, glaube ich, auch mit dem Gedicht. Irgendwann kommt halt auch der Punkt, wo man merkt, okay, das muss jetzt, man kann es, also es muss halt dann irgendwie ein Punkt gefunden werden. Aber natürlich eben, wenn man halt diese Parameter hat, wenn man die dann abhaken kann und sagen, okay, das habe ich jetzt gemacht, kann man sagen, das passt dann für mich. Aber eben, es müssen halt verschiedene Ebenen stimmen. Es muss das Klangliche, das Inhaltliche, das Strukturelle irgendwie erarbeitet worden sein. Und das fühlt man dann auch. Irgendwann kommt der Punkt, wo man merkt, okay, das Gedicht will auch dann raus. Aber es gibt jetzt wenig, ja, eben, das verändert sich ja auch ständig. Und dann muss man auch irgendwann sagen, okay, Punkt.
Na, ab wann in diesem Prozess gehst du denn in einen Austausch mit anderen? Also ich habe vor kurzem mit einer Autorin gesprochen, da ging es allerdings um Prosa, die hat gesagt, ich habe ein neues Romanprojekt, aber ich kann dir nichts darüber erzählen. Bevor ich nicht 80 Seiten geschrieben habe, rede ich nicht drüber. So, verstehe ich, also konnte ich gut nachvollziehen, aber ich habe mich gerade gefragt, wann in dem Prozess tauschst du dich aus, weil ich glaube zu wissen, dass du Freunde, Kolleginnen, Kollegen hast, mit denen du irgendwie deine Texte, nehme ich an, besprichst, nicht nur jetzt im Lektorat, sondern auch sonst irgendwo dir Feedback einholst. Wann passiert das?
Also bei mir gibt es einen wirklich ganz inner Circle von 2-3 Menschen, die relativ bald davon wissen, also dass da quasi was entsteht. Aber ich bin auch schon zaghaft damit, weil es eine vulnerable Zeit ist. Ja, und halt je größer das Buch ist, also das Buchkind irgendwie, umso mehr redet man davon. Ich war ja noch nie schwanger, aber ich stelle mir vor, dass es so ähnlich ist. Da sagt man ja auch irgendwie die ersten paar Wochen noch nichts. Mhm. Weil man auch irgendwie Angst hat, es verlieren zu können dadurch. Mhm. Ja, und dann wissen vielleicht so die Ersten davon und so die ersten Entwürfe, aber das ist wirklich was sehr, sehr Intimes. Ja, also bei mir ist das so, ich bin seit November buchschwanger und einige wissen, dass ich buchschwanger bin, aber nur, ja, also eben 3 haben schon wirklich was gelesen davon und ich glaube 10 wissen das Thema, aber also das ist schon auch, ja, und bei mir habe ich auch das Gefühl, es wird irgendwie immer, immer vulnerabler. Und ich habe gedacht, das wäre eigentlich gegensätzlich. Beim ersten Buch denkt man sich, das ist das Krasseste, das erste Mal das zu erleben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es wird immer krasser. Ja, Hertha Müller hat ihr mal gesagt, nach jedem Buch hat sie sich gedacht, das macht sie nie mehr wieder, das ist so grauenhaft und sie hat es dann doch immer wieder gemacht. ja, aber Austausch ist wichtig und dieses Bild von eben diesem, wir sind allein im Turm und das passiert ohne jemand anderen, stimmt ja so nicht.
Ja. Was würdest du denn Menschen raten, die selber Gedichte schreiben wollen? Oder vielleicht auch schreiben, aber jetzt nicht wissen, wie das so funktioniert mit auch Veröffentlichung von Lyrik?
Erstens ganz viel Lyrik lesen, dann versuchen, in Zeitschriften publiziert zu werden, schauen, wo es irgendwie vielleicht AutorInnenvereinigungen gibt in der Nähe. Austausch ist schon sehr wichtig, weil das Schreiben ist ein einsamer Moment. Und wenn man dann noch das Gefühl hat, irgendwie, also das Wissen darum, dass es andere auch gibt, die gerade das Gleiche tun, hilft schon. Ja, und trotzdem dem eigenen Impuls zum Schreiben oder der sogenannten eigenen Stimme vertrauen und sich nicht zu schnell verunsichern lassen. Und sehr viel Geduld haben. Sehr viel Geduld mit sich selber und mit dem Betrieb. Und das braucht alles Zeit. Ja, das sind, glaube ich, die wichtigsten Punkte. Eine Sache wollte ich nur sagen. Das habe ich zwar, glaube ich, schon öfters erzählt, aber hier im Podcast nicht. Für mich ist Lyrik das Wohnmobil unter den Literaturbehausungen. Und ich finde, das ist auch ein Grund, wieso es, glaube ich, jetzt auch so gut ankommt. Man kann nämlich auf kleinstem Raum die schönsten Reisen unternehmen und es ist alles da. Die Küche und das Schlafzimmer. Man kann alles entfalten. Genau, das wollte ich sagen.
Wir fahren mit dem Wohnmobil ans Meer.
Und dann noch ein kleiner Nachtrag zu dem, wie bei mir was passiert oder ein Schreibprozess passiert. Neben diesem, wo ich sehr ausgiebig jetzt gesagt habe, dieses Unbeschreibliche, was passiert, gibt es sehr oft bei mir auch den Moment, wo ich eigentlich was Ungerechtes sehe und das Gefühl habe, ich möchte da ein Gedicht dagegen halten. Im ersten Buch war es so, dass ich gemerkt habe, wir sind so von Wasser umgeben, aber sehen es eigentlich nicht in ihrer Komplexität und als, wirklich auch als Gegenüber. Und dass ich da auch sehr viel Unrecht gesehen habe und dann auch im zweiten Band, wo es um Scham geht und wir über Körper sprechen oder eben keine Sprache haben, zu merken, wie sehr wir verwunden und uns es gar nicht so wirklich bewusst ist, wie wir mit Worten umgehen und diese Verwundungen in unseren Körpern tragen und weitergeben durch Sprache. Ja, und das passiert eigentlich sehr oft, dass irgendwie da irgendwas passiert oder irgendein Gespräch passiert oder ein Gespräch in einem Buch passiert und ich merke, ich möchte ein Gedicht vielleicht wie so ein Pflaster oder wie so ein Hinweisschild schreiben. Also irgendwas, das mich irgendwie schon innerlich auch sehr bewegt und wo ich das Gefühl habe, das braucht eine Bühne, weil ich finde, wenn wir die Möglichkeit haben, veröffentlicht zu werden und wenn wir die Möglichkeit haben, in irgendeiner Form eine Bühne zu haben, haben wir damit auch eine Verantwortung, dies gilt wahrzunehmen und selbst und der Gesellschaft gegenüber. Und deswegen finde ich, haben wir als Autorinnen auch irgendwie eine Verantwortung, denen eine Bühne zu geben, die wir vielleicht auf Art und Weise unterrepräsentiert sehen oder wo es wichtig ist, noch mehr Diskurs hinzulegen. Und deswegen regt mich sonst manchmal so Aussagen eben auf, das ist nur was Innerliches. Und weil es eben sehr viel mit Recherche und sehr viel mit Hinhören in die Welt zu tun hat. Und das ist eine Aufgabe, die sehr viel abverlangt auch.
Wärst du bereit, ein Gedicht zu lesen?
Okay, dann zwei Ausschnitte aus dem aktuellen Lyrikband Entschämungen, Körperkantate. Zweiter Chor. Da ziehen Familien in Kriege und Konzerne auf das Schlachtfeld Körper. Vergessen haben wir sie fast und zeichnen die Wunden der Wörter ab. Da liegen stapelweise Satzanfänge und ihr Schweigen in den Mundräumen bereit. Siebtes Duett für Giselle Bellicot. Es ist nicht meine Schande, sie war da, die Tat. Jemand hat sich vergriffen, Gift ausgelegt in mich und meine Hautschichten. Jetzt sind da Narben und ich hantiere mit Scham und diesem Brockengewicht dieser Fremdheit in mir. Es ist meine Schande, sie war da, die Tat. Eppa hat sich vergrifft, Gift ausgelegt in mi und meine Hautschichten. Jetzt sei der Narbe und ich hantier mit der Schuld und den Brocken Gewicht der Fremdheit in mir.
Dankeschön. Möchtest du noch was sagen zu den Gedichten oder lassen wir sie so stehen?
Ja, ich meine, vielleicht noch zwei Sachen dazu. Also es ist eine Kantate, also die musikalische Kantatenform zurückübersetzt in die Lyrik und es hat zwei Teile. Im ersten Teil geht es allgemein darum, wie wir mit Gesellschaft und mit dem Thema Körper umgehen, wie wir mit transgenerationellem Trauma umgehen, wie wir Vernarbungen weitergeben. Und im zweiten Kapitel geht es spezifischer darum, um die anatomischen Benennungen und wie sich Benennungen von Körperteilen in uns einschreiben und wie diffamierend das ist, besonders in Bezug zum weiblichen Körper, wie sehr es da ein Schamdiktat gibt und wir eigentlich in einer Gesellschaft leben, die für Körperlichkeit kaum Worte hat, die nicht Bilder transportieren, die Erniedrigung in sich trägt. Dass das eigentlich, und dadurch, genau, dass es zum Beispiel gar nicht immer so war. Ja, und auch die Frage, wieso nennen wir Schamlippen Schamlippen und wieso gibt es große Schamlippen und kleine Schamlippen und wieso machen wir uns darüber lustig, dass, oder lustig ist das falsche Wort, ja, also, wenn man schon allein das Sprachbild anschaut, was das eigentlich für ein Bild vermittelt, und dann ist es eigentlich kein Wunder, wieso Schamlippenverkleinerung eine der häufigsten Operationen ist, die stattfinden. Ja, und das beispielsweise in einem Anatomieatlas oder in einem aus dem 17. Jahrhundert war von den inneren Flügeln die Rede. Und das wäre ein viel schöneres Sprachbild als die kleinen Schamlippen, die dann nicht klein sind, wie sie manchmal. Und ich glaube, es wäre sehr wichtig, dass wir genügend Raum und genügend Liebe haben, da hinzuschauen und eine andere Sprache zu finden. Genau, das war eine sehr intensive Recherche, auch mit sehr vielen Interviews mit Hebammen und Menschen, die mir ihre Geschichte erzählt haben. Deshalb auch die vielen Widmungen. Genau.
Sollen wir vielleicht zu den Empfehlungen übergehen? Du hast ja einiges mitgebracht und als Lyrik-Influencerin wollen wir dir hier auch den Raum geben und die Möglichkeit, vielleicht ein paar Bände oder Gedichte zu empfehlen, die du Leuten ans Herz legen möchtest.
Ja, also eben, ich werde sehr häufig gefragt, mit was man anfängt. Und eben, da sage ich das dann immer, mit dem Lyrikband, der zu euch passt und der euch anspricht. Ein Band, mit dem, ich finde, mit dem kann man wirklich sehr gut einsteigen, das ist Thelma Meerbaum-Eisinger. Und sie ist leider nicht so bekannt. Sie ist eine entfernte Verwandte von Celan, ist auch in Czernowitz aufgewachsen und ist leider mit 17 gestorben gemacht worden. Und es ist total berührend, wie ein Mensch in diesem Alter so tiefgründige Gedichte schreiben kann. Und auch schon so sprachlich und klanglich abgerundete Gedichte. Sie haben sehr oft einen Klang und einen Rhythmus, der sehr eingängig ist, und auch die Themen sind sehr ansprechend. Also vielleicht einmal weniger Rilke und einmal mehr beim Meisinger. Obwohl ich Rilke schon sehr auch empfehle. Also ich bin jetzt nicht besser gegen Rilke. Dann ein Buch, das ich finde, das ist wahrscheinlich auch eines meiner häufigsten Empfehlungen, ist von Alle Steger, Atemprotokolle. Das ist eines meiner Lieblingsbände der letzten 3 Jahre und ist leider etwas unterrepräsentiert. Und er wagt es da, den Fingerzeige auch ins Transzendente. Es ist auch total eine spannende Geschichte, wie dieses Buch entstanden ist. Er hat nämlich einen Atemkurs gemacht und währenddem dann danach dieses Buch geschrieben. Und man lernt da sehr viel übers Leben. Und dann ein Buch, das für sehr viele Anfragen und gilt, leider vergriffen ist, aber ich hoffe, er findet bald wieder einen anderen Verlag. Sascha Garzetti. In der nicht mehr existierenden Wolfbach-Reihe, die Reihe entstanden. Und da gibt es 3 Bände in dieser Reihe von ihm. Und ich empfehle ihn gerne, wenn es um Liebesgedichte geht. Ich empfehle ihn gerne, wenn es darum geht, Abschied zu nehmen von jemandem. Er beschreibt da eigentlich den Prozess des Abschiedsnehmens von seiner Großmutter, also den Sterbeprozess, auf eine sehr wundervolle poetische Sprache. Ja, gerade von Alle Steger habe ich eh schon genannt, im gleichen Atemzug, das war jetzt die falsche Reihenfolge, sein Plädoyer für Achtsamkeit und Hinhören, Ohrsein. Ja, das war unsere heutige Rede zur Poesie beim Festival. Ja, und dann möchte ich noch 2 Schätze aus dem heutigen Festival erwähnen. Einmal Gioconda Belli, die eben für mich auch den Beweis antritt, dass Lyrik breite Massen erreicht. Und sie hat nicht nur in ihren Prosawerken, sondern besonders in ihrer Lyrik so vielen Menschen Mut zugesprochen und spricht immer noch Mut zu. Und insbesondere auch Frauen und der ganzen Körperlichkeit. Also sie ist für mich eine ganz große Heroin. Und wir sind sehr happy, dass sie beim heutigen Festival war. Und ein Zitat von ihr, das so stark ist: Hoffnung ist eine Entscheidung. Ja, und Gioconda Belli sollte eigentlich auch jeder gelesen haben. Ja, und vor allem für... Nee, jeder sollte Gioconda Belli gelesen haben. Ja, und dann, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen schleimig, aber das meine ich nicht schleimig, weil ich hätte das jetzt auch gesagt, wenn Rebecca nicht da sitzen würde. Also für mich eines der Entdeckungen und auch eine der großen Verliebungen ist Sarg Feuer von Selma Asodic, die übersetzt wurde von Rebecca Zeinzinger und Marie Alpermann. Und ihre Übersetzung ist auch so stark poetisch, aber ich habe mich so nach dem zweiten Gedicht in dieses Buch verliebt. Der Band ist für mich krass, was er alles vereint. Er vereint ein poetisches Handwerk, das beeindruckt, enorm präzise Bilder. Dann ist es eigentlich ein gesellschaftliches Hinschauen in die Belagerung und in den Krieg damals, 1992, genauso wie jetzt, wie wir jetzt darüber sprechen und wie sehr da eigentlich immer noch ein kolonialer Blick herrscht, wenn wir über Balkan reden, wenn wir über diesen Krieg reden, wie sehr der Krieg präsent ist, wie sehr es keinen anonymen Krieg gibt. Und wie sehr jeder Krieg sich in die Körper, in das Leben und in das Lieben einschreibt und in die Körper und in das Leben und in das Lieben der kommenden Generationen einschreibt. Und es sind wahnsinnig berührende Liebesgedichte. Es ist auch ein Verhandeln von Liebesgedichten oder ein Erweitern des Genres der Liebesgedichte. Also eben, das muss man schaffen, ein Coming of Age, ein Coming Out, ein Liebesgedichteband und einen Gesellschaftsroman in einen Lyrikband zu packen und das dann auch noch in eine so gute poetische Sprache zu übersetzen. Ja, also wirklich Chapeau vor diesem Buch und ganz große Empfehlung.
Danke für deine Empfehlungen. Wollen wir noch was loswerden oder soll ich die?
Nein, wir haben ja noch einen Bonus.
Ja, ach so, das Trakel-Orakel.
Wir haben noch ein Special sozusagen.
Stimmt.
Das Trakel-Orakel.
Genau.
Entwickelt mit Isabella Greiner eines Tages vor einem Bücherregal, oder hast du vorhin erzählt?
Genau, wir saßen in Hinterdiersee vor einem sehr, sehr schönen Lyrikregal und da stand die Gesamtausgabe von Trakel. Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich, das klingt ja so schön, Trakel, Orakel. Und es funktioniert, also liebe ZuhörerInnen, macht das mal. Ja? Wenn ihr irgendeine Frage habt, die euch wirklich beschäftigt und ihr zu keiner Wahrsagerin und so gehen wollt, Trakel macht's. Ja? Trakel, Orakel, sehr große Empfehlung. Einfach Frage stellen und irgendwo aufschlagen. Mhm. Und das machen wir jetzt, das live.
Beweis antreten, dass das funktioniert.
Okay.
Wunderbar. Wie machen wir das jetzt akustisch? Man kann uns nicht zuschauen.
Ja, jeder von uns nimmt einen Band und wir stellen eine Lautfrage, schlagen auf und lesen dann die erste Zeile, die wir finden. Mhm. Und dann interpretieren wir.
Aber zuerst müssen wir noch, die Metrik und so wäre dann schon auch wichtig, dass man das Richtige so, ist das ein elegisches Düstichon oder ein Jambus Trocheus, was ist das überhaupt? Okay, Achtung, weil es ist eine historisch-kritische Ausgabe, also mit viel Anhang und so. Ja, wir müssen schauen, dass wir eine Gedichtzeile finden und nicht ein.
Nein, das ist.
Ja, ach so. Nicht irgendwas aus dem Kommentar-Variantenverzeichnis.
Und halt da, wo das auch als erstes hängen bleibt. Ja,
aber
also ich stelle eine Frage, okay. Also meine Frage wäre: Ich brauche einen Tipp, wie ich jetzt die kommenden Tage nach dem Lyrikfestival gut überleben kann. Okay, das ist jetzt wirklich das. Okay. In der Hütte des Pächters. Erwachen aus braunem Mohn, leise verstummen die sanften Stimmen der Engel. Heule, Herbststurm, falle auf mich, schwarzes Gebirge, Wolke von Stahl, blutender Pfad.
Oh.
Ich finde, das trifft das sehr gut, ja. Also ja, die Stimmen der Engel sind verstummt, gefühlter Herbst fällt über mich und die Schwärze des Gebirgs, das ist eigentlich die Beschreibung meiner nächsten Tage. Mhm. Jetzt nicht so hoffnungsvoll, aber es trifft.
Mhm. Ja, extrem gut.
Gell? Mhm. Ja. Mhm. So.
Ja, ich habe mich jetzt gefragt, wie meine Zugfahrt aussehen wird heute von Innsbruck nach Wien. Oh je.
Ja, aber das ist, ihr braucht irgendeinen Tipp. So, also ja. Gut. Ja, ja. Also eine kann ja einen Tipp für die Zukunft.
Mir fällt dabei noch was anderes.
Okay. Also ich schau mal, ob da. Ich habe da jetzt aufgeschlagen und das Trakel-Orakel sagt: Umrahmt von Schatten und von schleimigem Gestein. Die Weg und Kreuze gehen sacht in Abend ein. Singende Pilger und die blutbefleckten Linnen.
Also wenn jetzt heute in der Zugfahrt irgendwie so eine Pilgergruppe kommt, ja, dann wünsche ich viel Spaß.
Ich glaube eher singende Junggesellinnenabschied kombiniert mit irgendwas extrem schlecht riechendem, schleimigen. Ich setze mich in einen anderen Wagen als du.
Ja, bei mir ist gerade so das Bild aufgepoppt, dass so der Strom ausfällt im Waggon und so ein bisschen.
Dann schreibst du mir heute wieder einen Zugfahrt, weil das würde mich wirklich interessieren. Mhm.
Ich frage das Trakel-Orakel, ob ich umziehen soll. Oder? Das ist eine praktische Frage. Kannst du sicher irgendwie. Soll ich da bleiben, wo ich bin?
Nein.
Oder soll ich. Genau, oder soll ich weiterziehen?
Ach so, ja, genau.
Da muss man. Entlang. Geschnitten sind Korn und Traube, derweil in Herbst und Ruh. Hammer und Amboss klingt immer zu, lachen in purpurner Laube. Was jetzt nicht, das klingt nach einer neuen Wohnung, das die aber handwerkliches Geschick erfordert, weil viel Renovierungsbedarf.
Aber ich finde, es klingt danach, als würdest du, solltest du aufs Land ziehen.
Ja, das klingt danach, egal welche, also ich glaube, nach der Entscheidung scheint es glücklich. Also es ist zwar arbeitsreich, aber glücklich.
Ich werde lachen in purpurner Laube.
Ja, das ist doch schön.
Ja.
Also ein bisschen Zeit ist nur bis zum Herbst.
Ja, genau. Ja. Aber dann?
Ja, weil wenn dann kein Haus hat, baut sich keines mehr. Ja. Ja, danke, Georg Drachl. Jetzt wissen wir, wie es weitergeht.
Also. Super, oder?
Und danke, Silja Rosa, für deinen Besuch im Podcast und das Gespräch und deine Tipps. Danke.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung. Bleib der Poesie treu. Und
lest Gedichte von Silja Rosa Schletterer, aber auch von allen anderen, die Gedichte schreiben.
Die Autorinnen, Autoren und Titel der empfohlenen Bücher findet ihr alle in den Shownotes. Das internationale Lyrikfestival Worte wird auch im Juni 2027 wieder stattfinden. Ein Zeitraum, den ihr euch schon frühzeitig im Kalender markieren könnt. Wem das zu lange dauert, 2023 hat Victoria ein Gespräch mit den OrganisatorInnen geführt und in der gleichen Folge auch mit der belarussischen Autorin Volja Hapejeva gesprochen, die in dem Jahr beim Festival zu Gast gewesen ist. Die Folge verlinken wir ebenfalls in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis bald bei Auf Buchfühlung.